Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Barbara Behrendt. Wir sprechen in den Kulturfragen derzeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln über ein Thema, das viele Menschen bewegt. Wie geht die Kultur in Zukunft mit den Erkenntnissen zum Klimawandel um? Wie wird der ökologische Fußabdruck einer Kulturinstitution überhaupt errechnet? Und welche Mittel stehen zur Verfügung, ihn zu reduzieren? Wie kann ein Theater, ein Museum, ein Opernhaus nachhaltig arbeiten? Und was bedeutet das für die Kunst, wenn nicht nur über andere Klimaanlagen und Belüftungssysteme diskutiert werden muss, sondern zum Beispiel auch über nachhaltiger produzierte Bühnenbilder oder Kostüme. Heute wollen wir über den europäischen Tellerrand hinausschauen und uns den internationalen Festivalbetrieb genauer ansehen. Ist es überhaupt noch zu verantworten, 20-köpfige Kompanien für 2-3 Auftritte über den Globus zu fliegen? Und wie wirkt sich der Klimawandel auf den internationalen Kulturaustausch aus? Darüber möchte ich jetzt mit Martin Dennewald sprechen. Sie ist seit Anfang des Jahres Leiterin des FTA, des Festival Transamerique in Montreal in Kanada. Das ist das größte internationale Tanz- und Theaterfestival in Nordamerika. Herzlich willkommen, Martin Dennewald.
Ja, vielen Dank.
Frau Dennewald, Sie sind ja unter Corona-Bedingungen in die Festivalleitung eingestiegen, zusammen mit Ihrer Co-Leiterin Jessie Mill. Und die Ausgabe 2021, die Sie jetzt noch gar nicht mit zu verantworten hatten, die war aber wegen der Pandemie eine, die zum allergrößten Teil mit Gastspielen aus Kanada bestückt war. Also fast ohne internationale Produktionen, auch mit deutlich verringertem CO2-Ausstoß dann. Hat diese Pandemie-Ausgabe nicht gezeigt, so kann es ja auch funktionieren?
Einerseits hat sie das natürlich, ich muss aber gleich relativieren und ich blicke vielleicht ein paar Jahre zurück noch in meine Praxis beim Festival Theaterform in Hannover und Braunschweig, weil natürlich die Klimakrise uns schon länger beschäftigt und nicht erst seit diesen 2 pandemischen Jahren. Und wir hatten da in Hannover 2019 schon ein Modell ausprobiert, das mit wesentlich weniger Flugreisen auskam. Also die Hälfte des Programms bestand tatsächlich aus Produktionen, wo wir internationale RegisseurInnen gebeten haben, mit lokalen Mitwirkenden Produktionen zu erarbeiten. Also das war schon so ein erster Vorstoß in diese Richtung. Also man braucht gar nicht diesen externen Anlass einer Pandemie, um vernünftig über klimafreundlichere Modelle des Festivalproduzierens nachzudenken. Dann kam, wie Sie sagten, die Pandemie und wir haben 2020 in Braunschweig eine pandemiekonforme Ausgabe von Theaterformen gemacht und, was Sie jetzt erwähnt haben, 2021 dann dieses Jahr in Montreal das FTA, das aber nicht ganz, wie Sie sagten, aus nationalen Gastspielen bestand, weil das Reisen in Zeiten der Pandemie, also in Zeiten des Lockdowns, auch zwischen den Provinzen Kanadas sehr schwierig war. Also es war überhaupt nicht möglich, auch eine Produktion, sagen wir, aus Alberta oder aus Vancouver nach Montreal zu bringen in dieser Zeit, sondern das Programm bestand aus Produktionen von KünstlerInnen, die in Montreal arbeiten und aus ein paar Produktionen von internationalen KünstlerInnen, die aber hier vor Ort durchgeführt wurden, also gänzlich ohne Reisen auskamen. Und ein ähnliches Modell hatten wir tatsächlich auch in Braunschweig 2020 schon durchgeführt.
Verstehe, also eine sehr regionale Ausgabe, quasi fast eine Quebec-Ausgabe dann letzten Endes.
Also wenn man sich die Szene hier anschaut, die besteht überhaupt nicht nur aus Leuten, die hier aus Quebec kommen, sondern Montreal ist wirklich eine kosmopolitische Stadt mit vielerlei Einflüssen und Künstlern, KünstlerInnen, die aus anderen Teilen der Welt auch kommen, sodass sich das weniger regional anfühlt, als man jetzt vermuten könnte. Aber wenn man sich ganz präzise die Reisen anschaut und die Strecken, die zurückgelegt wurden, ja, dann stimmt das.
Und wie ging es Ihnen damit? Haben Sie das Gefühl, das ist eine gute Alternative zu dem, was wir momentan an internationalen Festivals sehen? Können Sie sich das auch in Zukunft vorstellen, mehr auf diese regionale Art und Weise zu arbeiten?
Ich würde das überhaupt nicht als Alternative beschreiben, weil es ist wirklich eine andere Art zu arbeiten. Und sie hat uns viel gelehrt. Die Ausgabe dieses Jahr hat in einem sehr besonderen Kontext stattgefunden. Es war das erste große Kulturevent, das überhaupt hier in Montreal stattfand nach der Pandemie. Oder nach der Pandemie ist ja auch nicht korrekt, sondern in der Zeit, wo Theater erstmals wieder öffnen konnten hier mit begrenzter Platzanzahl, sodass das Gefühl der Erleichterung und der Freude, sich wiederzusehen, wieder Theater und Tanz sehen zu können auf Bühnen, überhaupt wieder in Kontakt zu stehen, das war wirklich überwältigend. Und das hat diese Ausgabe sowas von gerechtfertigt, dass sie auf diese Weise zusammengesetzt wurde. Aber was man verliert, war ebenso offensichtlich. Der internationale Austausch, die Kulturen, die sich begegnen, die Handschriften, die man sonst hier einfach nicht zu sehen bekommt. Das haben wir als schmerzlich vermisst und das war sehr eindeutig, dass selbst wenn wir bestimmte Lehren aus dieser Ausgabe ziehen, dass das nicht das Einzige sein kann, dass wir auch etwas anderes brauchen.
Und was ist das andere?
Das andere ist eben doch, sind eben doch die internationalen Gastspiele. Sie müssen sich vorstellen, dass wir uns hier in einer Region befinden, wo es sehr wenige internationale Festivals gibt. Die nächstgelegenen sind in Quebec, das Carrefour International in Quebec, das wäre Luminato in Toronto, obwohl es ein bisschen anders ausgerichtet ist, künstlerisch gesehen, und dann halt Push in Vancouver. Und das sind gigantische Distanzen zum Teil. Es ist wirklich eine andere Situation hier als in Europa, wo, wenn Sie als, sagen wir mal, interessierte Zuschauerin eine Produktion in Berlin nicht sehen können, naja, dann fahren Sie vielleicht nach Hamburg, nach Frankfurt, vielleicht sogar nach Brüssel oder Paris. Aber diese Option haben unsere ZuschauerInnen hier nicht. Und auch die KünstlerInnen haben nicht die Möglichkeit, so umweltfreundlich mal schnell eben in den Zug zu steigen und in Amsterdam wieder auszusteigen. Das ist hier einfach nicht der Fall. Das bedeutet, wir haben als Festival eine besondere Verantwortung diesen Communities, sagen wir mal, diesen Publikumsgruppen gegenüber, wirklich auch künstlerische Handschriften zu zeigen, die sonst hier in einer sehr großen Region nicht präsent sind.
Es gibt ja einige Künstlerinnen und Künstler, die beim internationalen Festival Hopping aus Klimaschutzgründen nicht mehr mitmachen möchten. Also der Künstler Tino Segal zum Beispiel fliegt seit vielen Jahren nicht mehr, sondern reist per Zug oder per Schiff und ist ja trotzdem international erfolgreich. Und der Choreograf Jérôme Bell, der schickt zwar seine Produktionen auf Tour, allerdings nur mit 1-2 Menschen aus seinem Team. Und die studieren das dann in der jeweiligen Stadt mit Künstlerinnen ein, die vor Ort leben. Sie haben gesagt, sie haben ein ähnliches Modell auch bei den Theaterformen in Braunschweig und in Hannover ausprobiert, wo sie vorher gearbeitet haben. Ist es eine gute, denkbare Alternative zum vielen Reisen und Fliegen?
Also ich würde wieder sagen, es ist keine Alternative. Es ist eine Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen. Es ist eine sehr gute Möglichkeit für bestimmte KünstlerInnen und für bestimmte Kunstformen. Ich würde am Beispiel Tino Segal und Jérôme Bell vielleicht nur 3 Kriterien kurz abarbeiten wollen, um das zu kontextualisieren. Es ist toll, was sie machen. Es ist eine sehr gute, sehr radikale, sehr plausible Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen, aber es ist eben nur eine. Es handelt sich bei beiden um Künstler, die seit langem international sehr erfolgreich arbeiten. Sie sind also schon bekannt, sie müssen kein Netzwerk aufbauen, sie müssen keine Kontakte knüpfen. Sie gehören zu dem 1% der wirklich extrem international erfolgreichen KünstlerInnen. Der zweite Punkt ist einfach die Tatsache, dass sie konzeptionell arbeiten. Und konzeptionelle Choreografie funktioniert anders als, weiß ich nicht, ein Theaterstück mit Menschen vor Ort erarbeiten, funktioniert anders als eine künstlerische Handschrift, die über 20 Jahre in einem Ensemble gewachsen ist. Also die Kunstform, die sowohl Tino Segal als auch Jérôme Bell betreiben, eignet sich sehr gut dafür, als Score, wie wir sagen, also als Partitur, wenn Sie so möchten, notiert zu werden und an jemand anders übergeben zu werden. Das ist bei bestimmten Kunstformen gut möglich und es ist gar nicht genreabhängig, wie man sieht, sondern es kann Choreografie sowohl wie bildende Kunst sein oder was auch immer. Aber das funktioniert mit bestimmten künstlerischen Stilen oder Handschriften sehr gut und mit anderen eben nicht. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass nicht jede Künstlerin, jeder Künstler so einfach diese Linie ziehen kann und sagen kann, ich mache meine Kunst halt jetzt anders und ich muss mich dafür nicht mehr bewegen. Und das dritte Kriterium, entschuldigen Sie, ich führe es nur noch sehr schnell an, um den Gedanken dann zu Ende zu bringen, ist natürlich, dass Tino Segal und Jérôme Bell europäische Künstler sind, von einem Subventionssystem profitiert haben, das es so auf der Welt nicht oft gibt, so dass sie auf Kollaborationen bauen können, die in ihrer Nähe sich befinden, dass sie diese Infrastruktur des europäischen Zugsystems haben, dass einfach alles sehr viel näher dran ist als in anderen Teilen der Welt. Sie müssen nur nach Lateinamerika schauen, auf den afrikanischen Kontinent, um zu sehen, ein Künstler dort kann nicht auf dieselben Subventionen zurückgreifen, ist angewiesen auf europäische KollaborationspartnerInnen oder KollaborationspartnerInnen in Nordamerika. Das bedeutet automatisch, dass es irgendeine Form des Reisens geben muss. Und sie können nun mal nicht von Buenos Aires aus mit dem Zug nach Montreal fahren oder nach New York oder nach Chicago oder was es dann auch immer ist. Sie müssen unter Umständen einen Ozean überqueren. Und diese radikale Haltung ist eine Haltung, die man sich erlauben kann, wenn man sozusagen auf der bevorzugten Seite dieser kolonialen Weltordnung sich befindet und nicht auf der Seite derer, die darunter leiden.
Das heißt, das ist eine sehr privilegierte Sichtweise, ja, auf das Festival machen auch. Und Sie möchten ja gerade, wenn ich das richtig verstehe, Künstlerinnen und Künstler des globalen Südens nicht ausschließen, was man aber täte, wenn man quasi nur dem Klima und dem Klimawandel Rechnung tragen würde. Sie wollen ja aber anscheinend auch wegkommen von dieser weißen eurozentristischen Perspektive und Klimakrise und Kolonialismus vielleicht auch zusammendenken. Also wie kommt man aus dieser Zwickmühle heraus, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen?
Genau. Da haben wir zum Glück Hilfe von unterschiedlicher Seite mit dieser Zwickmühle. Ich möchte auch jetzt überhaupt nicht so tun, als ob das irgendwie meine Erfindung wäre, KünstlerInnen aus dem globalen Süden nicht auszuschließen, um Gottes Willen. Das tun viele Institutionen hier und auch in Europa und arbeiten sehr verstärkt, sogar ausschließlich mit KünstlerInnen aus dem globalen Süden zusammen. So, das ist überhaupt jetzt nichts Besonderes. Aber das gehört zum Herzen unserer Funktion hier, dass wir mit KünstlerInnen aus dem globalen Süden zusammen arbeiten, mit denen wir auch lange Verbindungen schon haben zum Teil. Die Kreuzung sozusagen von Klimakrise und kolonialer Weltordnung, das schafft Schwierigkeiten in der Tat. Aber es gibt so Schützenhilfe von unterschiedlicher Seite. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Von sozioökonomischer Seite gibt es eine Forscherin namens Kate Raworth, die hat etwas entwickelt, das heißt Donut Economics. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben.
Erklären Sie es.
Ich bin natürlich keine Expertin in Sachen Ökonomie, aber ich versuche es allgemein verständlich zu erklären. Dieses Modell hat also die Form eines Donuts.
Also ein Loch in der Mitte?
Wenn Sie möchten, Schwimmreifens, genau. Mhm. Es hat ein Loch in der Mitte. Der äußere Rand dieses Donuts ist, was sie nennt, Environmental Ceiling, also die ökologische Decke, wenn Sie wollen. Das sind 9 Grenzen, die die Ressourcen unseres Planeten uns ziehen. Und die sind beziffert, so, und das reicht von der Überzeugung der Ozeane, der chemischen Verschmutzung der Erde. Das geht von Zugang zu sauberem Trinkwasser über Biodiversity Loss. Ah, wie sagt man denn das jetzt auf Deutsch?
Artensterben.
Oder dem Artensterben, genau, der Luftverschmutzung und so weiter. Also das ist beziffert. Das ist der äußere Rahmen des Donuts, wenn Sie so wollen. Jetzt könnte man sagen, okay, das reicht uns als Information. Wir dürfen halt einfach nicht über diese Schwellen hinausgehen. Und Kate Raworth sagt eben, aha, ja, das stimmt zwar einerseits, wir dürfen nicht über diese Schwellen hinausgehen, sonst kippt das Ökosystem, aber der Donut ist eben ein Donut und kein Berliner oder kein Krapfen. Er hat ein Loch in der Mitte und es gibt auch einen inneren Rand. Und der innere Rand ist, was sie Social Foundation nennt. Und das sind Dinge wie Gesundheit, Zugang zu Nahrungsmitteln, Bildung, wie sagt man, Social Equity, also Gleichstellung, zum Beispiel der Geschlechter, dass Menschen politisch ein Mitspracherecht haben. Und das hat sie auch beziffert mit ihrem Forscherteam.
Aber das heißt ja, nichts anderes haben Sie ja vorher auch gesagt, man muss einen Mittelweg sich suchen. Genau. Aber wie kann der aussehen für das internationale Festival machen? Ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor. Sie selbst müssen ja sicherlich auch Reisen, Recherchereisen machen, um Festivals zu planen. Wie findet man dann diesen Mittelweg?
Genau. Im Prinzip ist es auch kein Hexenwerk, etwas zu finden, was man selbst als vernünftig erachtet. Ob andere das dann auch als vernünftig erachten, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dieser Mittelweg führt natürlich darüber, dass man zuerst einmal sehr genau beziffert, was das eigentlich ist, was man selber an Flugkilometern zurückliegt. Und zwar nicht nur ich, sondern auch unsere KünstlerInnen. Also im FTA haben wir hier eine Aufstellung, die zwar von 2019 ist, also von vorpandemischen Zeiten, weil eben danach wurde alles anders, aber wo selbst die Wege berücksichtigt sind, die unsere ZuschauerInnen zurücklegen, wo die Wege berücksichtigt sind, die internationale Festivalgäste zurücklegen. So, also dass man das einmal beziffert, dass man dann schaut, was davon ist vermeidbar, was davon ist kompensierbar und sich dann eine Art, wie sagt man das, Marge de Manœuvre, also eine Art Spielraum festlegt, in dem man sich bewegen möchte. Für uns bedeutet das zu sagen, es ist überhaupt nicht so, dass wir auf Flugreisen verzichten können oder möchten. Wir schauen nur innerhalb dieses Konvoluts, das wir uns geben, dass das nicht hauptsächlich europäische KünstlerInnen sind, die reisen. Also dass wir unsere Flugkilometer oder unsere CO2-Ausstöße eben für KünstlerInnen aus dem globalen Süden benutzen, vorrangig. Es kann auch bedeuten, dass wir die Anwesenheit eines Künstlers oder einer Künstlerin maximieren. Also wenn jemand denn tatsächlich jetzt den Atlantik überquert hat, was tut denn diese Person hier in Montreal oder in der weiteren Region? Und das hat uns zu einem Pilotprojekt geführt, jetzt in diesem ersten Jahr, wo wir einen italienischen Choreografen innerhalb Montreals in 3 verschiedene Stadtquartiere bringen und darüber hinaus noch an 2 Ortschaften außerhalb Montreals in Quebec. Also eine kleine Tournee gebaut haben, die wirklich dann hier intern oder hier in der Region mit sehr wenig CO2-Ausstoß auskommt, wo der Choreograf aber auch viel Publikum trifft, Workshops gibt, wirklich viel Interaktion hier hat mit Menschen vor Ort. Das ist natürlich auch ein Modell, das man sich denken kann.
Ich spreche mit Martine Dennewald, sie ist künstlerische Leiterin des FTA, des Festival Transamerique in Montreal. Es ist ja aber auch der globale Süden, Sie haben es angesprochen, der darauf angewiesen ist, außerhalb des eigenen Kontinents wahrgenommen zu werden, was die eigenen künstlerischen Handschriften anbelangt, der ja aber auch am heftigsten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben wird. Und muss man dem nicht auch besonders Rechnung tragen?
Genau, also ich würde Ihnen da natürlich voll zustimmen. Ich sehe das überhaupt nicht anders, als Sie sagen. Wir sind nicht in erster Linie ein Unternehmen, das versucht, die soziale Ungleichheit oder auch die Klimaungleichheit in der Welt auszugleichen. Wir nehmen sie zur Kenntnis und wir versuchen dann, vernünftige Lösungen innerhalb unseres Programms zu finden. Und für uns, aber das bedeutet es für mich auch schon lange und nicht erst, seit ich hier bin. Und dasselbe gilt auch für meine Kollegin Jessie Mill, die seit 7 Jahren hier beim Festival arbeitet. Für uns bedeutet das, viel Platz zu machen in unserer Programmgestaltung für KünstlerInnen aus dem globalen Süden. Und natürlich für KünstlerInnen, die vielleicht im globalen Norden leben, die aber aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel zu indigenen Bevölkerungsgruppen gehören, stärker darunter zu leiden haben. Weil ich weiß nicht, wie viel in Europa darüber gesprochen wird, aber der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist in vielen First Nations, wie wir sagen, oder Nations Autochtones
also
ein wirkliches Problem.
Die First Nations, darunter versteht man quasi die Menschen, die schon in Kanada gelebt haben, bevor die Kolonialmächte kamen.
Genau, also man spricht von First Nations, Métis und Inuit. Das sind die Menschen, denen dieser Ort hier gehört im Prinzip.
Und die sie auch sichtbarer machen wollen beim Festival.
Genau, aber das ist wirklich auch keine Initiative meinerseits, sondern das passiert hier beim FTA schon länger. Das ist ein allgemeines Klima, das hier im Kulturbereich wirklich sehr präsent ist, das vielleicht weniger sichtbar ist von Europa aus, aber seit Jahren wirklich gibt es jedes Jahr, sagen wir 2, 3 indigene KünstlerInnen und Produktionen beim Festival und auch in indigenen Sprachen, also in Inuktitut oder in Anishinaabe oder was es dann auch immer ist. Das gehört hier wirklich so zum Standard schon dazu. Das ist im Grunde genommen gar nicht wegzudenken.
Und Sie haben jetzt schon gesagt, Ihre Möglichkeiten, das internationale Festival klimaneutraler zu gestalten, ist die Art und Weise des Reisens, wohin Sie reisen, zum Beispiel nicht unbedingt dann nach Europa, sondern in den globalen Süden. Welche Möglichkeiten haben Sie noch, das Festival klimafreundlicher zu gestalten, ohne vielleicht das Reisen komplett abzuschaffen?
Ich wollte Ihnen nur noch 2 Zahlen nennen, um das auch einmal zu relativieren, dass das sozusagen Jessie Mill und ich sind, die diese 5 Flugkilometer produzieren. Ich sage Ihnen nur mal 2019 wirklich die genauen Flugkilometer, die angefallen sind. Das sind für das Programmteam 224.000 Kilometer, das ist viel, ja. Aber das Gros dieser Flugkilometer legen natürlich die KünstlerInnen zurück. So, und das ist gar nicht, um Verantwortung abzuschieben, das ist genauso auch unsere Verantwortung, aber da handelt es sich um 2.627.000 Flugkilometer. Also selbst wenn ich jetzt persönlich sagen würde oder Jessie und ich sagen würden, wir reisen jetzt nicht mehr, dann hätte das Festival immer noch ungefähr denselben Impact.
Und denkt man dann auch darüber nach, dass man vielleicht kleinere Kompanien einlädt, also aus rein klimapraktischen Gründen, dass man sagt, dann müssen wenigstens nicht 20 Leute fliegen, sondern nur 3? Oder entscheiden Sie da rein nach künstlerischen Gesichtspunkten?
Wir entscheiden sowieso nach einer Vielzahl von Parametern, die ich Ihnen gar nicht alle auflisten kann. Die künstlerischen Gesichtspunkte sind sehr, sehr wichtig. Aber sie sind ein Parameter unter vielen. Und es kommen organisatorische Dinge hinzu und Fragen von Zeitgeist und worüber muss jetzt gesprochen werden, welche Stimmen sind nicht präsent auf unseren Bühnen, was fehlt uns hier ästhetisch gesehen, so, also das sind wirklich eine Vielzahl an Kriterien. Aber ich finde die Idee im Prinzip gut, dass man zum Beispiel sagen würde, aus Europa kommen vielleicht eher kleinere Teams. Aus anderen Ländern wiederum ist es gerade wichtig, dass wir auch größere Gruppen haben. Weil das war, sagen wir, in den letzten 20 Jahren immer so die einfache Variante. Aha, dann machen wir noch auch ein Solo aus irgendeinem afrikanischen Land. Aber das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen auch große künstlerische Formen aus diesen Ländern haben. Und das ist sehr wichtig, dass auch da dann 10 Leute auf der Bühne sind und dass eine Geschichte erzählt wird und dass ein Text ist, der eine Vielzahl von Stimmen und Perspektiven repräsentiert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie zentral das für uns ist, dass gerade aus dem globalen Süden größere KünstlerInnengruppen reisen können und nicht immer nur so die Einzelpersonen, die dann auf einer kleinen Bühne auch nebenbei irgendwas machen.
Um auch wieder ein künstlerisches Gleichgewicht herzustellen zwischen dem überrepräsentierten Europa.
Genau, und weil einfach, es sind andere Geschichten, die erzählt werden, es sind andere Perspektiven, die repräsentiert sind. Dieser europäische Kanon, der immer noch über uns hängt, der uns immer noch sagt, was die wichtigen Geschichten sind, wer die Menschen sind, die eine Stimme haben sollten, wie Geschichten erzählt werden sollten, welchen ästhetischen Kriterien etwas zu genügen hätte. Dagegen müssen wir wirklich anarbeiten. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun.
Sie haben es schon erwähnt, bevor Sie zum Festival Transamerique nach Kanada gegangen sind, die Theaterform geleitet, ein internationales Performance-Festival. Sie haben auch bei den Salzburger Festspielen gearbeitet und auch beim internationalen Produktionshaus Musanturm in Frankfurt. Ist es denn leichter, in Europa ein Festival klimafreundlich zu kuratieren als in Nordamerika?
Also rein nach Kriterien der Infrastruktur, der Logistik würde ich sagen, ja. Sie müssen ja auch bedenken, dass wir jedes Bühnenbild herschiffen müssen. So, jedes größere Bühnenbild ist irgendwie 6 Wochen unterwegs zu uns und 6 Wochen unterwegs zurück nach Europa, zurück nach, weiß ich nicht, Marokko, zurück nach Südafrika, zurück nach Singapur. Das glaube ich schon. Aber der Standort hier bietet auch den wirklich unschätzbaren Vorteil, dass ich mich sozusagen nicht nur aus Europa heraus bewegen konnte, sondern auch aus diesem eurozentrischen Weltbild heraus bewegen konnte. Und dass ich lerne hier Dinge wie Land, Zugehörigkeit, Besitzverhältnisse, Nation, all diese Dinge anders zu sehen. Und das ist natürlich von unschätzbarem Wert. Diese Gedankenanstöße, die hier, ich würde fast sagen, mit der Landschaft zu tun haben, also mit der Verortung zu tun haben, die bieten einem natürlich interessante Möglichkeiten, ein internationales Festival zu gestalten. Und daran arbeiten wir, diese Besonderheiten herauszuarbeiten, dass das FTA nicht ein weiteres großes Festival ist in einer Landschaft, die sehr europäisch dominiert ist. Also wir wollen nicht so sein wie Avignon, nur besser oder was auch immer, sondern wir müssen wirklich ein Gegengewicht schaffen zu diesen großen europäischen Festivals. Das werden wir zumindest versuchen.
Ihre nächste Festivalausgabe, die findet voraussichtlich ja am 25. Mai bis zum 9. Juni 2022 statt. Wie international wird die also sein? Wie europäisch, wie bestückt durch Künstlerinnen vom globalen Süden? Können Sie da schon was sagen?
Offiziell darf ich natürlich überhaupt nichts sagen, aber das Interview findet ja in Deutschland statt und niemand hier wird es hören. Also wir peilen so 24 Produktionen an. Davon werden vermutlich 3 bis 4 aus Europa kommen, vermutlich 11 hier aus Quebec und Kanada und vermutlich der Rest aus anderen Ländern. Und da wird dann Nigeria, Burkina Faso genauso dabei sein wie Brasilien, die USA.
Und ist es eine
der europäische Anteil ist gering.
Und wenn Sie nochmal auf die Strategien zurückkommen, was ist für Sie die richtige Strategie? Was wünschen Sie sich für die internationale Festivalbranche in Europa und weltweit? Also wie sehr sollte da eben auf den Klimawandel geachtet werden, aber eben auch auf die Repräsentation Menschen außerhalb Europas? Und vielleicht spielt ja auch noch die Pandemie eine Rolle.
Das spielt alles auf jeden Fall eine Rolle und ich kann ehrlich gesagt meinen KollegInnen nicht wirklich sinnvoll sagen, was zu tun wäre. Das Interessante ist immer, wenn ein Festival seine eigene Lösung findet. Und diese Lösung wird sehr viel damit zu tun haben, in welchem Umfeld es sich befindet, was es vor Ort gibt, was dort fehlt, welche Gesprächs- und KollaborationspartnerInnen dieses Festival vor Ort hat, was dort wichtig ist. Und es wird immer da interessant, wenn jemand eine Besonderheit herausarbeitet. Und ich habe versucht, diese Besonderheit ein bisschen für uns zu beschreiben. Ich kann das gar nicht für andere Festivals notwendigerweise ebenso tun. Also was Anna Mülter bei den Theaterformen macht, was viel mehr mit Inklusion zu tun hat, ist sehr spezifisch und sehr spannend Und vielleicht tritt dann da der Umgang mit der Klimakrise an zweite Stelle, weil ja die erste wichtige kuratorische Ausrichtung eine andere ist. Aber dass wir uns alle dem Problem stellen müssen, das ist irgendwie auch klar. Und das haben, glaube ich, auch alle mitbekommen.
Das waren die Kulturfragen mit der Dramaturgin und Leiterin des Festivals Transamérique in Montreal, Martine Dennewald. Die Sendung haben wir aufgezeichnet. Mein Name ist Barbara Behrendt und gleich im Anschluss folgt hier Kultur heute. Einen schönen Abend.